Adventszeit und Weihnachtszeit, das ist die Zeit der Stimmungsfotos. Auf Schnee müssen wir dieses Jahr in Deutschland wahrscheinlich mal wieder verzichten, aber das heißt nicht, dass wir auf gute Fotos verzichten müssen. Wenn man nämlich genau das richtige Licht wählt. Das Licht der blauen Stunde ist perfekt für die richtigen Stimmungsbilder und darüber unterhalten wir uns heute in einer neuen Folge unseres Fotopodcasts Lichtbirsch.
Reden wir über Fotografie. Mein Name ist Andreas Erdmann, Fotograf und Fotohändler aus Schorndorf.
Und mein Name ist Klaus-Peter Kappest, Fotograf und Journalist aus dem Sauerland.
Wir haben bei unserer Podcast-Folge zum Schmuddelwetter schon einmal auf die blaue Stunde hingewiesen. Und das wollen wir in dieser Lichtbirsch-Folge etwas ausführlicher darstellen. Wir wollen uns heute über die blaue Stunde und die goldene Stunde unterhalten und diese Begriffe mal klären.
Ja, was ist das eigentlich? Blaue Stunde und goldene Stunde. Das sind zwei Phasen rund um den Sonnenauf- und den Sonnenuntergang. Also beides, blaue Stunde und goldene Stunde, gibt es beides, sowohl morgens als auch abends. Die Farbe, die man dann nennt, die bezieht sich jeweils auf das Licht, die Farbe des Lichts in dem Moment. Wenn man mal beim Sonnenaufgang anfängt, dann beginnt der Tag eigentlich mit der blauen Stunde. Also wenn die Dämmerung so langsam einsetzt, wenn dieses königsblaue Licht kommt, das ist die blaue Stunde. Wobei Stunde darf man dabei nicht so ganz wörtlich nehmen. Das ist meistens eher nur so 20 Minuten hier in Deutschland oder in Süddeutschland noch ein bisschen kürzer als in Norddeutschland. Das hängt also sehr stark vom Breitengrad, aber auch vom Wetter ab. Je weiter man nach Norden kommt, desto länger wird diese blaue Stunde. Ist man dann oben im Norden Skandinaviens, da ist es nicht mehr eine Stunde, das ist dann zwei Stunden. Ist man eher in Afrika unterwegs, nähert sich Richtung der Äquator, da sind es nur wenige Minuten. Und bei uns in Deutschland ist also die ideale Zeit mit diesem königsblauen Licht, das sind 20 Minuten in Süddeutschland, 30 Minuten in Norddeutschland, so Pi mal Daumen. Aber man kann das wirklich nicht hundertprozentig auf die Minute genau sagen, weil es eben auch sehr stark vom Wetter, von der Bewölkung abhängt. Was man sagen kann, ist, die blaue Stunde kommt ganz zuverlässig jeden Tag bei jedem Wetter, sowohl morgens als auch eben dann abends nach Sonnenuntergang, kurz bevor es wirklich völlig dunkel ist. Die goldene Stunde, das ist das, was sich daran anschließt. Also morgens, wenn die Sonne aufgegangen ist, dann gibt die Sonne ja, wenn sie denn durch die Wolken durchkommt, wenn keine Bewölkung da ist, erstmal wirklich so ein warmes, so ein goldenes Licht ab. Und diese Phase, die nennt man goldene Stunde. Wie lang die nun wieder dauert, das hängt natürlich auch vom Breitengrad ab, aber auch ganz, ganz, ganz stark vom Wetter. Habe ich also einen ganz klaren Tag mit nahezu keinem Dunst, keiner Bewölkung, dann kommt die Sonne hoch, scheint golden und wenige Minuten später ist es schon ein grelles, weißes Licht. Also es ist einfach Sonnenaufgang, Licht an und goldene Stunde schon vorbei. Habe ich mehr Dunst, habe ich ein paar Wolken, kann sich durchaus die goldene Stunde zu einer Stunde hinziehen. Und das gleiche wieder abends. Also das ist der Unterschied zwischen blauer Stunde und goldener Stunde. Die goldene Stunde gibt es natürlich nur bei gutem Wetter. So, und um wie viel Uhr das genau ist, das kann man sich auf bestimmten Webseiten angucken. Das wird auch manchmal auf Wetter-Websites angegeben. Aber es gibt ganz speziell für Fotografen auch besondere, extra darauf getrimmte Websites, die einen sagen, wie verläuft die Dämmerung, wann kommt die an diesem bestimmten Ort. Man gibt genau seine Position ein und bekommt dann exakte Daten für die blaue Stunde, für die verschiedenen Phasen der Dämmerung. Und dann muss man eben auch nochmal unterscheiden, weil bei der Dämmerung werden dann in diesen Apps meistens drei verschiedene Arten von Dämmerung angegeben. Das ist einmal die, jetzt gucken wir wieder mal am Abend, haben wir ja gerade das am Morgenbeispiel beschrieben, aber abends gibt es das eben ganz genauso. Schauen wir mal auf den Abend. Da beginnt die Dämmerung eigentlich schon im Moment des Sonnenuntergangs. Und die erste Phase, das nennt man die bürgerliche Dämmerung, das hat mit der blauen Stunde dann noch nichts zu tun, denn wenn die Sonne gerade untergegangen ist, haben wir ja meistens eher so ein graues Licht oder was auch immer, aber jedenfalls kein intensiv blaues. Dann beginnt die nautische Dämmerung und genau dieser Übergang von der bürgerlichen zur nautischen Dämmerung, das ist eigentlich der Höhepunkt der blauen Stunde, da wo wirklich dieses königsblaue Licht kommt. Und dieses königsblaue Licht, das taucht in der Regel wenn jetzt also über den Sonnenuntergang nachdenken, die Sonne ist im Westen untergegangen, dann taucht dieses königsblaue Licht zuerst im Osten auf und dann kommt wirklich intensive königsblaue Farbe, dass es klug ist, immer zuerst mal nach Osten rüber zu fotografieren. Dann arbeitet sich dieses königsblaue Licht über den Zenit Richtung Westen. Also wenn man so hier Fotos in der blauen Stunde machen will, immer erst Richtung Osten fotografieren, dann die Nord-Süd-Richtung und dann die Westrichtung, dann hat man das blaue Licht drüber. Und wenn das blaue Licht dann verschwunden ist, dann kommt die letzte Phase der Dämmerung, das ist die astronomische Dämmerung. Da kann man eigentlich nur noch messtechnisch nachweisen, dass ein bisschen Licht da ist. Ja, und wenn die dann weg ist, dann ist echt dunkel, dann ist Nacht. Also das ist die blaue Stunde, ist halt wirklich der schönste Moment in dieser Dämmerungsphase. Und das kann man sich in Apps, wie gesagt, ausrechnen lassen und welche Apps da gibt. Das brauchen Sie jetzt nicht mitzuschreiben, das schreiben wir unten in die Shownotes. Ja, und dann geht es mit dem Fotografieren los und da könnten einem natürlich so die ein oder anderen technischen Probleme dann ein Beinchen stellen.
Bei der Dämmerung ist logischerweise weniger Licht da, da besteht nun auch mal die Gefahr der Unschärfe, dass ich verwackel. Das hat sich relativ rasch dann, dass es passiert. Und da gibt es so eine Daumenregel für die Verwacklungsgrenze, 1 durch die Brennweite gleich längste Verschlusszeit. Das ist dann der Fall, wenn ich keine Kamera habe, die einen Bildstabilisator hat. Wenn ich eben ohne Hilfsmittel unterwegs bin, dann macht es durchaus Sinn. Wobei das ist auch immer etwas davon abhängig von meiner eigenen körperlichen Konstitution, wie ruhig ich bin, wie ruhig ich die Kamera halten kann. Es gibt Leute, die können die Kamera mit kürzeren Belichtungszeiten halten. Ich auch mit längeren Belichtungszeiten. Das ist das immer etwas abhängig von jeder Person. Was auf jeden Fall der Fall ist, die meisten neuen Kameras haben nun mal einen Bildstabilisator, der von 2, 3 bis 8 Lichtwerten geht, wo ich dann eine längere Belichtungszeit mit einer längeren Belichtungszeit außer Hand fotografieren kann, ohne dass ich ein entsprechendes Hilfsmittel wie ein Stativ brauche oder dass ich die Kamera irgendwo auflegen muss. Habe ich das nicht, dass ich eine Kamera habe, die das kann, dann empfiehlt sich ein Stativ tatsächlich zu verwenden. Beim Stativ stellt sich dann die Frage, was für eins, wie gut muss es sein? Es muss auf jeden Fall was Wichtiges, ohne dass wir hier groß ausschweifend werden. Es muss zur Kamera passen. Sprich, habe ich eine schwere Kamera, muss es stabiler sein. Habe ich eine leichte Kamera, kann es ein leichteres Stativ sein. Ich habe aber auch andere Möglichkeiten, noch eine Stabilisierung zu erreichen. Ich kann die Kamera irgendwo auflegen, ich kann mir einen Mauervorsprung suchen, ich kann eine Bank nehmen, ich kann die Kamera gegen eine Wand drücken, um sie etwas stabiler zu bekommen. Ich kann sie an den Laternenmast drücken. Das sind alles so kleine Hilfsmittel, wo ich einfach die Kamera stabilisieren kann, länger Belichtungszeiten hinbekomme, ohne dass ich hier entsprechende Hilfsmittel benutze.
Jetzt werden ja oft tatsächlich, so aus meiner Erfahrung heraus, in der Dämmerung gerne eigentlich zu lange Belichtungszeiten genutzt, weil die Kameraautomatik geht ja davon aus, dass jedes Bild soll richtig ordentlich hell belichtet sein, erkennbar sein, die Anmutung von Tageslicht haben. Wenn wir in der Dämmerung fotografieren, dann wollen wir ja, dass das Bild eben dämmerig, dunkel aussieht. Das ist ein großer Dunkel. Anteil an Farben da im Bild drin ist. Deswegen müssen wir manchmal gar nicht so lange belichten, wie die Kameraautomatik meint. Und viele denken dann, naja gut, also aber jetzt habe ich ja Lichtquellen vielleicht im Bild, die da scheinen in meine Kamera rein, das ist eine Gegenlichtsituation, da muss ich ja vielleicht sogar noch länger belichten. Nein, das ist falsch. Also in der Regel kommt man entweder mit der von der Automatik vorgegebenen Zeit aus oder belichtet manchmal sogar eher noch kürzer. Und wie man das macht, rein technisch, also natürlich, wer sich gut auskennt, wie ich persönlich fotografiere immer sehr gerne mit dem rein manuellen Belichtungsmodus, stelle also ISO-Wert, Zeit und Blende von Hand ein. Aber das sollte wirklich nur derjenige tun, der das gut kann, der das ständig macht, weil er sich von der Technik nicht ablenken lassen soll. Ich sage immer, verlasst euch lieber auf die Technik, die Kamera bildet, konzentriert euch auf die Bildgestaltung. Und nur da eingreifen in die Einstellung der Belichtung, wo es unbedingt nötig ist. Und da hilft diese Plus-Minus-Taste. Jede Kamera hat eine sogenannte Belichtungskorrektur-Taste, manchmal auch ein Belichtungskorrektur-Rad. Finde ich zum Beispiel bei der Fuji sehr schön, bei der Fuji T. Die hat oben rechts ein richtiges Belichtungskorrekturrad, wo ich plus minus eben einstellen kann, ob das Bild ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler werden soll. Und da muss man Folgendes wissen, wir fotografieren in der Dämmerung. Das heißt, wir müssen der Kamera mitteilen, liebe Kamera, das Bild soll tatsächlich ein bisschen dämmerig ausschauen. Das darf also ruhig ein bisschen dunkler sein, als du denkst, liebe Kamera. Also gehen wir auf die Minuskorrektur. Es sei denn, wir haben wirklich einen ganz starken Scheinwerfer, der genau gerade ins Objektiv reinleuchtet, dann kann es natürlich sein, dass ich sage, ist das hier hell, ja, belichte ich mal ganz kurz. Dann kann man auch mal in die Pluskorrektur gehen. Aber in der Regel ist eine Minuskorrektur in der Dämmerungsfotografie nicht so ganz dumm. Weil wir ja die Stimmung einfangen wollen. Wir wollen ja wirklich diese Dämmerungsstimmung haben. Und Stimmung, das ist eigentlich das nächste Thema, denn von der Belichtung, also da können wir uns recht gut auf die Automatik verlassen, mit so ein bisschen Korrektur eben. Völlig unabhängig davon ist der Weißabgleich. Das ist ein Thema, das vielen noch gar nicht so bewusst ist, dass natürlich die Kamera auch versucht, Farbstiche zu korrigieren. Was ist das eigentlich, Weißabgleich? Also viele haben sich wahrscheinlich noch gar nicht so intensiv mit diesem Thema Weißabgleich beschäftigt. Da geht es um Folgendes. Das Licht ist ja nicht immer rein weiß, sondern, naja, das haben wir eben schon besprochen, wir haben in der blauen Stunde blaues Licht, das vom Himmel kommt. Wir haben in der goldenen Stunde goldenes Licht, das vom Himmel kommt. Wir haben bei Kunstlicht orangenes, warmtöniges Licht. Also das Licht hat oft eine eigenständige Farbe. Und beim Weißabgleich, da ist die Grundidee, dass die Kamera dafür sorgt, dass dieser Fehler, das wird also als Fehler gedacht, diese Farbigkeit des Lichts, dass der ausgeglichen wird. Deswegen, oder eben abgeglichen wird. Das macht man traditionell so, dass man ein weißes Blatt Papier, das wirklich rein weiß ist, vor die Kamera hält und sagt, liebe Kamera, das ist genau weiß. Und dann wird die Farbigkeit des Lichtes komplett rausgerechnet aus dem Bild. Das ist eine schöne Sache, wenn man für eBay seine Klamotten verkauft, fotografiert, die man verkaufen möchte. Das ist aber eine ganz blöde Sache, wenn man das machen möchte, was wir ja tun wollen. Wir wollen ja die Stimmung einer Dämmerungsphase der goldenen Stunde oder der blauen Stunde einfangen. Und diese Stimmung lebt ja davon, dass das Licht eben farbig ist. Uns geht es nicht um die Farbe des Motives selber, sondern uns geht es um die Farbe des Lichtes. Das heißt, genau das, was der Weißabgleich als Fehler versucht rauszurechnen, das ist eigentlich das, was unser Motiv ausmacht, was wir haben wollen. Und deswegen müssen wir sagen, nein, liebe Kamera, diesmal machst du das nicht, worauf du eigentlich geeicht bist, das eben auszugleichen. Jetzt sollst du das bitte, sollst du diese Farbigkeit genau einfangen. Jetzt gibt es leider keine Einstellung, die off heißt beim Weißabgleich, sondern irgendwas muss man da immer tun. Aber wenn man das sich mal anschaut, also bei der Kamera heißt das meistens WB, White Balance. Es gibt bei jeder Kamera gibt es eine solche Einstellung, sogar bei vielen Handys gibt es inzwischen so eine Einstellung. Also einfach mal ins Menü reingucken, irgendwo, oder mal, oft ist es auch schon ein Knopf außen auf der Kamera, irgendwo gibt es das. So, wenn man das drückt, dann bekommt man verschiedene Symbole angezeigt. Symbole, die für verschiedene Arten von Licht stehen. Also zum Beispiel die Glühlampe für Kunstlicht, die Sonne für direktes Sonnenlicht und immer dabei eine Wolke. Die Wolke steht für die hochgeschlossene Wolkendecke, also an einem Tag mit komplett geschlossener, unstrukturierter, weißer Wolkendecke. Das ist das neutralste Licht, das man sich überhaupt nur vorstellen kann, zumindest in der Mittagszeit, also nicht morgens und abends, da gibt es ja wieder die blaue Stunde. Ne? Nein, in der Mittagszeit, das ist das neutralste Licht. Und wenn ich dieses Symbol einstelle, dann teile ich da mit der Kamera mit. Liebe Kamera, hier ist ganz neutrales Licht. Du brauchst nichts an dem Licht zu verändern. Und genau dann macht sie nämlich das, was sie jetzt soll, wenn wir Dämmerungsfotos, Stimmungsfotos einfangen wollen. Sie bringt die Farben genau des Lichtes so rüber, wie sie sind. Das blaue Licht der blauen Stunde blau, das goldene Licht der goldenen Stunde golden. Aber unsere Augen, unser Gehirn macht auch in der Regel so ein bisschen Weißabgleich. Das heißt, wir selber sehen das blaue Licht der blauen Stunde gar nicht so extrem blau, wie es in Wirklichkeit ist, sondern ein bisschen abgemildert. Und auch das Licht der goldenen Stunde sehen wir nicht ganz so golden, wie es wirklich ist, ein bisschen abgemildert durch unser Gehirn. Von Individuum zu Individuum ist das ein bisschen verschieden. Das heißt, das, was die Kamera dann liefert, wenn wir auf Wolke stellen, das erscheint uns manchmal zu farbintensiv. Das mal hoch übertreibt ja. Und um das wegzukriegen, da können wir an der Kamera nicht mehr allzu viel tun. Da haben wir eigentlich nur eine Chance. Da müssen wir die Kamera so einstellen, dass sie Rohdaten aufzeichnet. Keine JPEG-Daten, also auch keine fertigen Bilder macht, sondern Rohdaten. Das gibt uns die Möglichkeit, den Weißabgleich hinterher am Computer genau so einzustellen, wie wir das im Bild empfunden haben. Also so ein bisschen reduzierter, als es die Kamera von selber machen würde. Also insofern, wenn man es ernsthaft, wenn man das optimale Bild der goldenen Stunde oder der blauen Stunde machen möchte, dann kommt man an das RAW-Format eigentlich nicht herum.
Ja, jetzt haben wir das Stichwort RAW-Format. Das kann ich an jede Kamera einstellen. Ich kann neben den JPEG da noch das RAW-Format einstellen. Und ein RAW-Format muss nun mal, ist eine Rohdatei, muss nun mal bearbeitet werden, muss konvertiert werden. Hier gibt es dann die Möglichkeit, eben die herstellereigene Software zu verwenden. Jeder Hersteller bietet hier eine Möglichkeit an, die man Software, die man sich runterladen kann, die man installieren kann und dann die RAW-Dateien bearbeiten kann. Es gibt aber auch spezifische Software wie Lightroom oder Capture One, die dann eben RAW-Bearbeitung im Stapel zu lassen. Zum Thema RAW-Format und entsprechende Software haben wir in unserer Podcast-Reihe einen Podcast zum Thema Workflow aufgenommen und da gibt es dann weitere Informationen dazu. Kommen wir mal zum künstlerisch-gestalterischen Aspekt der Dämmerungsfotografie.
Ja, also da reden wir natürlich über Farbe in erster Linie. Wir haben ja eben schon ganz viel immer von Blau und Gold und dergleichen gesprochen. Blaue Stunde. Da haben wir in erster Linie königsblaues Licht. Und das Spannende ist ja dann, wenn ich dazu dann auch noch Kunstlichtquellen fotografiere. Kunstlichtquellen sind in der Regel gelb oder orange. So, und dieses Farbpaar, blau und orange, das ist ein besonderes Farbpaar. Man kennt aus der Farblehre diesen besonderen Begriff der Komplementärfarben. Das sind Farbpärchen, die, wenn man sie nutzt, wenn man ein Bild nur aus diesen zwei Farben aufbaut, dann wirkt dieses Bild besonders spannungsgeladen. Für uns in der alltäglichen Fotografie gibt es eigentlich zwei solche Farbpärchen, die interessant sind. Das eine ist grün und rot, also der rote Fliegenpilz im grünen Wald. Und dann das, was uns heute bei der Dämmerungsfotografie mehr interessiert, blau und orange. Wenn man also ein Bild nur oder primär aus diesen beiden Farben aufbaut, wirkt es besonders spannungsgeladen, wirkt es besonders emotional. Und wir können natürlich auch gleich damit noch inhaltlich gewisse Symbolik verbinden. Also wenn man sich vorstellt, wir haben ein blau dominiertes Bild und nur einzelne Elemente darin sind orange. Zum Beispiel, wir haben eine blaue Landschaft und ein Häuschen, in dem orange Fenster aufleuchten. Dann haben wir gleichzeitig damit auch, dass außen ist es kalt, es ist abend, es ist dunkel, ja, es ist ungemütlich, draußen ist kalt, drinnen ist es warm. Also innen, außen, warm, kalt, das sind so zusätzliche Informationen, die wir eigentlich mit der Farbe, mit diesen Dämmerungsfotografie zusammen rüberbringen können. Also dieses intensive Blau, das ist schon das Wichtigste in der blauen Stunde. Aber natürlich nicht das Einzige, was in der Dämmerung interessant sein kann.
Ja, wir haben Dämmerung ja abends wie auch morgens. Morgens gibt es ja einen zweiten Aspekt, beziehungsweise ein zweites Phänomen, das die einen nennen es Vollhauch. Das sind also Rottöne, die noch auftauchen. Das sind von unbeleuchtete Wolken beim Sonnenaufgang. Es ist in der Zeit vor dem Sonnenaufgang, also nicht dann, wenn die Sonne schon aufgegangen ist oder wenn das eigentliche Sonnenaufgang stattfindet, sondern in der Zeit davor. Das sind ganz schöne, warme Farbstimmungen, die da entstehen. Ab und zu passiert es auch, dass man die abends sieht. Dann ist eben dann ein violettes Licht, das am Abend auftaucht, vor allem dann, wenn eben Dunst am Himmel ist, dann kann das am Abend auch noch auftauchen, aber in der Regel ist es dann eben morgens vor dem Sonnenaufgang.
Also da hatte ich wirklich mal ein ganz außergewöhnliches Erlebnis mit diesem Feuerhauch, als wir von den Lofoten Richtung Kiruna gefahren sind und bei Narvik vorbeikamen. Und wenn das interessiert, ich habe noch eine Videopodcast-Reihe, die heißt Kappes Kompakt. Da gibt es eine entsprechende Folge. In den Shownotes ist der Link. Da kann man sich auch Bilder dann zum Feuerhauch angucken. Ja, der nächste Aspekt gestalterischer Art, wenn wir jetzt bei der blauen Stunde sind, das sind Lichtquellen. Wir haben ja gesagt, wir haben das blaue Umgebungslicht, dann haben wir Kunstlichtquellen. So diese Kunstlichtquellen, die erscheinen im Foto in der Regel als punktförmige Lichtquellen. Da müssen wir mal ein bisschen besondere Aufmerksamkeit drauf lenken, weil man sie sehr unterschiedlich darstellen kann im Foto. Und das ist wirklich eine handwerkliche Sache, was man steuern kann, und zwar mit der Blende am Objektiv. Also die Blende regelt jetzt in erster Linie mal, wie groß das Loch ist, durch das das Licht in das Objektiv einfällt. Also wenn ich das Loch weit aufmache, dann kommt viel Licht. Wenn ich das Loch weit zumache, kommt wenig Licht. Bisschen verwirrend, dass eine kleine Zahl bedeutet großes Loch, großes Zahl bedeutet kleines Loch. Das liegt daran, dass das eigentlich eine Bruchzahl ist. Also oft wird die Blende auch mit 1 durch angegeben. Also deshalb kleine Zahl, Loch ist groß, große Zahl, Loch ist relativ klein. So, und wenn ich das Loch ziemlich klein mache und dann punktförmige Lichtquellen fotografiere, also ich habe eine große Blendenzahl eingestellt, dann kann das passieren, dass wunderschöne Sterne entstehen oder Sterne, die manche Leute schön finden. Also nicht jeder mag das, ist halt aber dann wirklich ein Artefakt. Das ist etwas, was künstlich entsteht im Objektiv, was also nicht in der Szene vorhanden ist. Also eigentlich, wenn man es streng nimmt, ist das ein Artefakt, also so eine Art von Störung im Objektiv. Sieht aber richtig gut aus, dass jede punktförmige Lichtquelle so Strahlen bekommt. Oft klappt's. Manchmal aber auch nicht. Also es gibt Objektive, die können es, die können es nicht. Andreas, kann man da irgendwie was zu sagen, welches Objektiv das kann und welches Objektiv das nicht kann?
Ja, da gibt es leider keine eindeutige Antwort. Man kann nicht nur sagen, es kommt darauf an. Es kommt auch darauf an, was für ein Objektiv, wie es konstruiert ist, was für eine Objektivkonstruktion ich habe, was für eine Blende verbaut ist, wie die Blende verbaut ist, was für eine Vergütung das Objektiv hat. Und da hängt es davon ab, ob das auftritt oder nicht auftritt. Am besten ist man probiert mal seine Objektive durch, die man hat, bei entsprechenden Lichtsituationen. Vor allem dann, bevor ich das mal wirklich konkret einsetzen möchte, einfach mal probieren. Kann man in jeder Straßenlaterne probieren oder zu Hause an der Lampe, wie die Objektive reagieren. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, ob es so funktioniert oder nicht funktioniert.
Ja, und da gibt es natürlich die andere Möglichkeit, das geht bei jedem Objektiv. Ich mache die Blende ganz auf, also großes Loch. Dann gibt es keine Sterne, schon mal klar. Und wenn ich dann eine punktförmige Lichtquelle habe und die Stelle habe scharf gestellt auf diese punktförmige Lichtquelle, dann bleibt es ein Punkt. So, eine andere Situation. Ich kann diese punktförmige Lichtquelle natürlich auch außerhalb des Schärfebereiches haben, sogar sehr weit außerhalb des Schärfebereichs. Stellen wir uns mal vor, wir fotografieren ein Porträt von einer Person in der blauen Stunde und wir haben im Hintergrund diese punktförmigen Lichtquellen, wir haben unsere Blende jetzt ganz geöffnet, dann werden aus den kleinen punktförmigen Lichtquellen große Lichtblasen. Das ist das, was man häufig zu sehen bekommt, wenn die Kamerahersteller zeigen wollen, dass ihre Objektive ein gutes Bokeh herbekommen. Also Bokeh ist ein Begriff, der beschreibt den Charakter der Unschärfe. Vor allem im Hintergrund, aber eigentlich auch ein bisschen im Vordergrund, aber hauptsächlich im Hintergrund. Ich denke, da werden wir bei Gelegenheit mal eine extra Folge von der Lichtpirsch zu machen, dass wir mal erklären, was das mit dem Bokeh eigentlich auf sich hat. Für uns heute im Bereich der Dämmerungsfotografie ist interessant, dass eben punktförmige Lichtquellen dann im Hintergrund zu Blasen werden. Ob diese Blasen schön rund sind, so Bubbles, wie man sich die vorstellt, ob die einen Rand haben oder nicht, das hängt wieder sehr stark von der Konstruktion des Objektivs ab und auch von der Qualität des Objektivs. Also das müssen schon recht teure Objektive sein, die dafür sorgen, dass auch wirklich bis in die Bildecken hinein diese Blasen schön rund sind. Oft werden sie zur Seite hin immer linsenförmiger oder verzerren auch irgendwie. Aber auf jeden Fall sind Punkte keine Punkte mehr, sondern irgendwie verformte, mehr oder weniger runde Blasen. Und das kann man natürlich auch sehr, sehr schön als Gestaltungselement von solchen Bildern in der blauen Stunde, kann man das wirklich nutzen als Gestaltungselement. Aber das ist nicht das einzige Gestaltungselement, das sich da zusätzlich ergibt. Aus der langen Belichtungszeit ergibt sich ja auch noch was.
Ja, was ich dann auch noch nutzen kann, sind bei langen Belichtungszeiten sind bewegte Lichtquellen. Bewegte Lichtquellen finde ich beispielsweise bei Lichtspuren von Autos, von Fahrrädern. Ich kann mich auf eine Brücke stellen an den Straßenrand und kann vorbeifahrende Fahrzeuge fotografieren und habe dann diese Lichtspuren. Also was spannend ist in Großstädten, wo dann richtig viel Verkehr ist, dann kann ich das entsprechend auch mit einbauen und das als zusätzliches gestalterisches Element benutzen. Was auch noch eine interessante Lichtquelle oder interessant ist in solchen Momenten, wenn ich auf einen Rummel gehe, auf einen Rummelplatz, wo einfach auch Bewegung ist, wo je nachdem ein Riesenrad steht oder ein Karussell steht oder je nachdem mit Boxautos mit Beleuchtung gefahren wird. Auch da habe ich immer wieder Lichtspuren und mit entsprechenden Belichtungszeiten in Kombination mit der blauen Stunde kann es euch dann faszinierende Bilder ergeben. Immer ein bisschen aufpassen, in welche Richtung man dann fotografiert, aber es gibt dann durchaus faszinierende Varianten.
Ja, das Spannende daran ist ja, je länger man dann belichtet, desto länger wird die Lichtspur. Also ich denke, wenn man Lichtspuren fotografieren will, muss die Kamera auf Stativ und da kann man ganz, ganz schöne, lange Aufnahmen machen, eben von den benannten Autos. Was ich persönlich so als Motividee dann auch immer toll finde, das ist Funkenflug zum Beispiel vom Feuer. Wenn man ein Lagerfeuer hat und da ist so ein bisschen feuchtes Holz oder harziges Holz drin, das ist eine gute Idee, bei der Gelegenheit aufs Lagerfeuer mal Fichtenholz zu legen mit so kleinen Harzeinschlüssen. Und jeder Harzeinschluss, wenn der dann ans Brennen kommt, bam, puff, dann knallt das so, dann fliegen die Funken aus dem Feuer raus. Und wenn man lange genug belichtet, dann hat man ganz lange Leuchtspuren. Oder das Gleiche kann man auch tatsächlich machen, wenn man mal einen Arbeiter fotografiert, der relativ im Dunkeln, vielleicht auch in einer dunklen Werkstatt steht. Da muss man gar nicht unbedingt auf die blaue Stunde warten, sondern hat irgendwie einen dunklen Hintergrund und der Arbeiter ist irgendwie mit dem Trennschleifer, mit der Flex unterwegs und sägt irgendwie ein Rohr durch. Dann fliegen ja da die Funken und das entsprechend mit längerer Belichtungszeit fotografiert. Gucken, dass der Arbeiter nicht unscharf wird dabei. Dann gibt es also richtig schönes Feuerwerk von fliegenden Funken. Andere Motividee, also wenn ich jetzt mal über blaue Stunde nachdenke, was kann man da alles fotografieren? Das ist natürlich im Schnee, ist das immer eine tolle Sache. Also der Schnee, der wird ja das blaue Licht, das vom Himmel kommt, gibt der wieder. Dann habe ich nicht, also wenn ich ohne Schnee fotografiere, habe ich meistens unten alles schwarz. Wenn ich bei Schnee fotografiere oder bei Wasser, dann wird der blaue Himmel, der reflektiert sich dann von der Wasseroberfläche, von der Schneeoberfläche. Und so ist also blaue Stunde, das haben wir bei der Schmuddelwelter-Folge ja besonders gesagt, wenn Pfützen da sind, dann ist das toll. Und im Check im Motividee Schnee, Hütte im Winterwald, die Hütte von innen ein bisschen beleuchten, wenn gerade kein Licht da ist, kann man einfach ein Blitzgerät da reinhalten und vor das Blitzgerät eine orange Bonbonfolie kleben oder irgendwie so. Haben wir tatsächlich schon mal gemacht. Also so ein Orangenbonbon gelutscht, dann das orange Papier von dem Orangenbonbon vor den Blitz gekleistert und das in eine Hütte gelegt und dann verfunkt den Blitz ausgelöst. Wobei muss man doch gar nicht. Kann man auch noch anders machen. Ich habe eine lange Belichtungszeit, stehe also mit der Kamera draußen, habe eine Belichtungszeit, sagen wir mal 10 Sekunden, löse die Kamera aus, schick drin in der Hütte sitzt ein anderer, brüll ich jetzt, dann löst er den Blitz von Hand aus, geht auch. Also ist die Rufsynchronisation, geht bei Blitzen auch manchmal. Also solche Sachen kann man machen und gerade bei langen Belichtungszeit kann man wunderschön rumzaubern mit von Hand ausgelösten Blitzgeräten, die irgendwo irgendwas anleuchten. Kann man auch mal irgendwo im Dorf probieren oder im Wald. Also man blitzt einen Baum an, einfach auf Zuruf. Da muss man immer aufpassen, dass derjenige, der das auslöst, nicht zwischen Kamera und Blitzgerät steht. Ganz witzige Sache, kann man also sehr, sehr viel kreative Dinge tun. Andreas, was findest du besonders schön in der blauen Stunde zu fotografieren?
Na, ich bin unheimlich gerne in kleinen Orten unterwegs zu diesen Zeiten. Das heißt, wenn ich ins Licht gerade so weggeht, wenn die Außenbeleuchtung schon an ist, wenn dann die Fenster beleuchtet sind im Süden Deutschlands, bei uns ist leider nicht so häufig der Fall, aber im Norddeutschland, wenn dann die kleinen Lampen in den Fenstern stehen, wenn die Innenbeleuchtung nur zum Teil zu sehen ist, aber diese kleinen Lampen in den Fenstern stehen und ich dann oder die Außenlaternen an sind, dann ist es eine unheimlich schöne Atmosphäre, die da entsteht, eine warme Atmosphäre und das gibt unheimlich schöne Möglichkeiten dort zu fotografieren. Was mir auch unheimlich gefällt, sind wenn sich Lampen, also wenn sich Reihen von Lampen ergeben. Also es kann eine Leuchtung sein von einem Weg, es kann aber auch eine Lampenreihe sein, die vielleicht in einem Gebäude ist, an einer Einfahrt, einem Aufgang oder sowas. Und das wiederum kombiniert und dann kann ich das mit der blauen Stunde oder mit der Dämmerung und dann auch erst dem mit einer entsprechenden Linienführung, die ich hier dann mit einbauen kann, kann es unheimlich reizvoll sein. Auch altes Holz bei entsprechenden Gebäuden, weiß getünchte oder weiße Gebäude, die wirken unheimlich schön auch in Kombination mit diesen Lichtsituationen. Ja, ich hoffe mal, wir haben hier einige Anregungen gegeben für die Möglichkeit, die man mit der blauen Stunde hat, mit einigen Bildideen geliefert, was man so fotografieren kann. Viel Spaß beim Probieren, beim Machen, beim Selbermachen. Mein Name ist Andreas Erdmann, Foto- und Fotograf aus Schorndorf.
Und mein Name ist Klaus-Peter Kappist, Fotograf und Journalist aus dem Sauerland. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like unten abgeben, da freuen wir uns sehr. Und wenn ihr weitere Folgen hören wollt, wir haben ja eben schon gesagt, Bokeh wäre zum Beispiel ein mögliches Thema, was demnächst mal irgendwann kommt. Nicht direkt in der nächsten Folge, da haben wir noch ein paar andere Ideen, aber was bald mal kommen wird, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge verpasst, wenn wir hier gemeinsam wieder auf die Lichtbirsch gehen.